Hi Josh.
Hi Joachim.
Guten Tag. So, als erstes kriegst du mal ein kleines Ständchen von mir. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, dear Joshua. Happy Birthday to you. Alles Gute zum Geburtstag.
Sehr schön. Wie schön, da freue ich mich. Das kam mir jetzt etwas überraschend. Also du kamst jetzt zwar schon mit Klampfe zum Podcasten-Start, aber ich dachte, ich weiß nicht, vielleicht hältst du nun ein politisches Pamphlet.
Spielen kurz einen Wolf Biermann.
Ja, genau. Die Internationale oder so. Aber dann kam doch das. Da freue ich mich doch sehr. Vielen, vielen Dank für das kleine Ständchen.
Ja, alles Gute wünsche ich dir. Ja, kommen wir mal zum Ernst der Sache. Und zwar hatten wir uns letzte Episode mit der Frage beschäftigt, wie formbar das Bewusstsein ist, wie sehr quasi unsere Vorstellungen, unser Weltbild, unsere Anschauung auch in der Lage ist, unsere Gefühle zu bestimmen und wie wir auf bestimmte Sachverhalte in unserem Leben, in der Gesellschaft schauen, wie wir die reflektieren. Und angeleitet war das alles von der Kernfrage, ob es quasi ein moralisches Korrektiv gibt, das unserem Bewusstsein inhärent ist. Und die These, die ich vertreten habe und die du eigentlich auch bestätigt hast, ist, dass es das eben nicht gibt. Es gibt quasi keine moralischen Grundphänomene, an denen sich das Sein ausrichtet, sondern die Moral ist immer eine Frage der Ausdeutung. Und meine Beispiele, die ich letzte Woche benutzt hatte, betrafen eigentlich allesamt rechte Ideologien. Und natürlich betrifft das eben nicht nur rechte Ideologien, genauso linke Ideologien, wie auch Vorstellungen der vermeintlichen Mitte. Also wir müssen gar nicht mal unbedingt die Extreme nehmen, sondern schlicht die Art und Weise, wie wir auf die Welt schauen, gibt uns quasi Bestätigung dafür, ob wir auf dem richtigen Weg sind oder nicht. Das heißt, das passiert nicht aus sich heraus, sondern aus der Suche nach Bestätigung oder durch Widerspruch, der von außen kommt und sich nicht vermeiden lässt. Ja. Man könnte jetzt vielleicht sagen, in Zeichen von Social Media lässt sich Widerspruch insofern vermeiden, als dass wir nicht mehr vor die Tür gehen und somit auch keinen Menschen mehr begegnen, die uns widersprechen und denen wir Augenhöhe zugestehen. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Also im Prinzip würde ich mich jetzt quasi damit beschäftigen wollen, mit dem Aspekt der Relativität. Wie relativ sind quasi bestimmte Anschauungen? Wie sehr lassen wir uns davon antreiben, an welchen Stellen wird es antidemokratisch und an welchen Stellen ist es wichtig, vielleicht im Sinne einer Dialektik von Marx und Hegel im Widerspruch Wahrheit zu finden. Dass die einzige Möglichkeit, sowas wie ein moralisches Gewissen auszuprägen, das über das Mitleid hinausgeht, ein Austausch mit so vielen Aspekten des persönlichen und gesellschaftlichen Lebens als möglich stattfinden sollte, damit wir im Diskurs aus diesen vielfältigen Anschauungen durch Widerspruch so etwas wie Wahrheit finden. Also eigentlich alles ein sehr relativer Vorgang. Deswegen wäre für mich die Überschrift, die ich heute gerne setzen würde, halt diese Form von Relativität.
Ja, wobei, also ich finde, du hast das gerade sehr, sehr spannend zusammengefasst, was wir letzte Woche diskutiert hatten. Und ich bin auf jeden Fall bereit mitzugehen, wenn wir da quasi so ein bisschen den Aspekt Relativität ins Zentrum setzen. Also allgemein eben Relativität dieser politischen Anschauung vielleicht auch gewissermaßen oder des Einflusses, den bestimmte Ideologien auf unser Bewusstsein haben. Allerdings würde ich ja tatsächlich an vielen Stellen da auch nochmal so ein bisschen kritischer, wie immer, glaube ich, drauf blicken, wie quasi in unseren gegebenen Verhältnissen die Demokratie irgendwie verfährt und inwiefern wir quasi diese Relativität politischer Positionen oder so als was Positives setzen automatisch. Also dass irgendwie es mittlerweile fast schon so eine Haltung zu geben scheint, dass quasi Ideologie per se was Relatives ist. Also dass die Ideen, die bestimmte Menschen haben, quasi denselben erkenntnistheoretischen und auch politischen Wert haben, wie die Ideen, die andere Menschen haben. Das ist ja quasi so das Prinzip des demokratischen Pluralismus und das Prinzip irgendwie auch des Liberalismus in unseren politischen Verhältnissen. Und ich denke mal, dass du jemand wärst, der dem Prinzip schon auf jeden Fall zugetan ist, wohingegen ich da durchaus an bestimmten Stellen Kritik üben würde, die aber natürlich auch wieder ihre Fallstricke haben.
Naja gut, ich würde im Prinzip schon zustimmen, aber Grundlage der Position, die ich einnehme, ist natürlich auch die Suche nach dem Faktischen.
Ja.
Und da kommen wir wieder zur Wissenschaft, die sich halt aus meiner Sicht zumindest wenn sie seriös daherkommt, dem Neutralitätsgebot zu verpflichten hat. Aber wie wir das so kennen, gell? Es gibt immer eine Wechselwirkung zwischen innen und außen. Es gibt immer eine Wechselwirkung zwischen konkret und abstrakt. Und so gibt es auch immer eine Wechselwirkung zwischen dem Wirken von Wissenschaft in ihren Abhängigkeiten und natürlich auch der Wissenschaftler selbst, dem sich mehr oder weniger neutral verhalten. Da fällt mir jetzt zum Beispiel ein Harald Lesch ein oder ein Mojib Latif, die natürlich auch in ihrer Art, wie sie Wissenschaft betreiben, wobei sie natürlich in ihrer Funktion auch populärwissenschaftlich sich quasi an die Bevölkerung richten, um bestimmte Aspekte zu erklären, aber dann mittlerweile tatsächlich doch im öffentlichen Diskurs durchaus Position beziehen. Da könnte man jetzt denen schon vorwerfen, ihr unterrichtet uns ja nicht nur darüber, welche Muster ihr erkennt und welche Wahrscheinlichkeiten oder faktischen Dinge, Tatsachen, welche Evidenzen ihr quasi wissenschaftlich ergründet habt, sondern ihr bezieht dann tatsächlich Stellung. Wobei es da aus meiner Sicht halt auch immer eine Frage ist der Rolle, die eingenommen wird. Ja. Ich würde jetzt vielleicht gerade noch mal kurz auf den Aspekt zurückgehen. Letzte Woche habe ich für die Bestätigung der Durchdringung von Ideologie bis auf die emotionale Ebene auf rechte Ideologien genutzt.
Ja.
Und würde dem quasi jetzt einfach mal ein anderes Bild entgegensetzen. Genauso undemokratisch ist es, wenn beispielsweise die letzte Generation sich auf Straßen klebt, selbst wenn sie vermeintlich wissenschaftliche Evidenz nutzt, um zu sagen, um daraus abzuleiten, dass eine bestimmte Form zu handeln verpflichtend ist und aus dieser Verpflichtung heraus sich auch eine Nötigung ergibt andere von der Dringlichkeit dieses richtigen Handelns zu überzeugen, indem man sie hindert, ihre Art des Gestaltens von Tagesablauf, von Arbeit, von Verpflichtung nachzugehen. Selbst wenn mir das natürlich aus meiner Betrachtung, aus meiner Deutung der wissenschaftlichen Evidenz, die ich mir über Informationen aus dem Netz, aus den Nachrichten, aus Büchern verschaffe, entspricht, ist es trotzdem ein Weltbild, das durch diesen Aspekt der Überzeugung andere nötigt. Und das ist letzten Endes derselbe Vorgang. Ja? Es ist nur die Frage, ob mir das meine Anschauung, ob das meine Anschauung näher ist oder nicht. Aber letzten Endes entspringt es aus einer Überzeugung, die so sehr durchdringt, dass man sich das Recht nimmt, andere zu nötigen.
Also das finde ich einen super spannenden Beitrag und der berührt wirklich viele Themen, finde ich jetzt, gerade die mich beschäftigen. Deswegen muss ich erstmal ein bisschen schauen, ob ich mich hier gesammelt bekomme, aber vielleicht kannst du mir ja auch dabei ein bisschen helfen dann, weil ich finde, hier sind jetzt wirklich ganz viele Themen angesprochen. Einerseits halt eben dieser Relativismus, den du angesprochen hast sofort, also inwiefern ist es quasi... Also eine relativistische Position wäre ja dann quasi zu sagen, so wie du es ein bisschen auch vorgetragen hast jetzt, wenn ich als rechte Person quasi zum Beispiel bestimmte Richtlinien, was jetzt Corona betrifft, absichtlich breche, weil ich sage, ich gehe da nicht mit. Oder wenn ich als linke Person eben so bestimmte Vorschriften in Bezug auf klimaschädliches Verhalten quasi stoppe und dagegen das Gesetz gehe, dann gehe ich nicht mit. Wenn man das gleich bewertet, das ist ja irgendwie eine Form von Relativismus. Also da haben wir so das Thema Relativität. Dann ist da ja aber natürlich irgendwie auch Wissenschaft und die Neutralität der Wissenschaft beteiligt, weil eben die Wissenschaft im einen Fall sagt, okay, hier... Covid gibt es und es wäre sinnvoll, da Maßnahmen gegen zu starten. Auf der anderen Seite sagt die Wissenschaft eben, den Klimawandel gibt es und es wäre eigentlich sinnvoll, dagegen was zu machen. Und wie sich dann eine politische Haltung oder die Politik dazu zu positionieren ist, das wäre jetzt mal so eine zweite Dimension dieser Problemstellung. Und ich finde in einem gewissen...
Gerade ganz kurz. Eigentlich ist es nicht... Aufgabe der Wissenschaft zu sagen, und es wäre sinnvoll, dies und jenes zu tun. Das ist eigentlich schon nicht mehr Aufgabe der Wissenschaft.
Das ist aber genau da, treffen wir uns an den Punkt, wo ich widersprechen würde und wo eben ich sagen würde, dieser erste Aspekt der Relativität eben, den du dem zusprichst, wo ich gar nicht mitgehen würde. Also ich würde sagen, dass Relativität auf diese Art und Weise ein problematisches Konzept ist, gerade für die Wissenschaft. Denn in letzter Instanz verweisen all diese Momente Relativität, dann was Wissenschaft und Politik damit zu tun haben, auf die Frage von Erkenntnis und auch auf die Frage von Demokratie, die für mich zwei zutiefst zusammenhängende Fragen sind.
Ich will an der Stelle gar nicht recht haben. Das ist meine Beobachtung, aber ich will eigentlich, dass du oder wer auch immer, am besten du mich jetzt gleich hier davon überzeugst, an welcher Stelle diese Form von Relativismus an seine Grenze kommt, weil es nämlich tatsächlich eine richtige Form des Handelns gibt.
Okay.
Und wie leitest du quasi die richtige Form zu handeln ab?
Das finde ich jetzt sehr spannend. Also tatsächlich dein Hauptproblem oder das Kernproblem, wie wir auch letzte Woche gestartet waren, war ja quasi, dass es diese universelle Moral nicht gibt. Und da waren wir uns beide ja einig. Und dann resultiert jetzt eben das Problem, okay, wenn wir nicht sagen können, es gibt was universell Richtiges, woher können wir dann sagen, also wie kommen wir dann nicht zu so einem allgemeinen Relativismus? Verstehe ich das quasi richtig, genau. Die Problem.
Also dass wenn wir im Prinzip alle als Beobachter dastehen könnten und die Leute, die dann das Heft des Handelns nehmen, bestimmen halt eben alles. Aber dass es ein genauso gerechtfertigter Standpunkt ist, dabei zu stehen und zuzugucken. Wo ist der Punkt zu sagen, nein, dabei zu stehen und zuzugucken reicht nicht? Ja. Das ist nicht die richtige Art zu handeln.
Ich finde, das Problem ist, dass wir aus dem Impetus dieses Universellen, also dass wir quasi das Universelle nicht in der Hand haben, das scheinen wir als einen maßgeblichen Verlust zu erleben. Also dass wir nicht sagen können, es ist aus einer universellen, natürlichen, moralischen Perspektive richtig, jetzt quasi uns gegen den Klimawandel einzusetzen. Das haben wir quasi auch als Linke irgendwie nicht in der Hand, gerade weil wir so skeptisch sind gegenüber universeller Moral und über so einem Naturbegriff und so. Aber wieso muss uns das denn dann sofort in so einen Relativismus verleiten, im Sinne von, dann ist ja sowieso alles egal? Weil ich würde sagen, es gibt ja trotzdem Erkenntnis, es gibt ja trotzdem Objektivität. Und die geht für mich auf ein rein neutrales Beobachten, wie es in der Wissenschaft vollzogen wird, hinaus. Es gibt auch eine Erkenntnis von Herrschaftsmechanismen. Es gibt auch objektive Unterdrückungsmechanismen. Und auch die, finde ich, kann man in den Blick nehmen. Und an denen, finde ich, gilt es, sich zu orientieren, auch
wobei
politisch.
Wobei du ja gerne die Objektivität der Wissenschaft halt kritisch reflektierst. Da musst du jetzt aber auch was sehr Evidentes liefern in deiner Argumentation, die quasi beispielhaft unterstreicht, woran sich diese Objektivität festmacht.
Also ich finde zum Beispiel, dass Rassismus, Sexismus und die Unterdrückung durch verschiedene Klassen, durch ökonomische Ungleichheit objektiv existiert. Ich finde, dass es ein Faktum ist, dass wir geflüchtete Menschen, dass wir in die Länder gegangen sind und sie kolonial beherrscht haben, aus denen nun die Menschen wegen unserer Gewalt flüchten müssen und dass wir die jetzt unterdrücken, indem wir ihnen nicht dieselben Möglichkeiten zum Leben ermöglichen, wie wir sie haben. Ich finde, dass das ein objektives Faktum ist, was sich beobachten lässt, was sich reflektieren lässt. Und ich finde, dass diese Objektivität...
Woran bemisst sich diese Objektivität? Wie kommst du dazu, quasi diese Form von Objektivität als maßgeblicher zu setzen, als beispielsweise die Objektivität? Jeder ist seines Glückes Schmied. Jeder hat die Chance, seine Geschicke so zu gestalten, wie er sie gestalten möchte. Es gehört zum Täter-Opfer-Verhältnis auch immer dazu, wer sich in die Opferrolle begibt, wer Täter sein lässt. Warum ist das quasi nichts Schicksalshaftes, was quasi mit einer Form von Selbstverständnis zu gutieren ist, sondern warum sollte ich auf diese Vorgänge so draufschauen? Da waren manche Täter und haben quasi die Menschenwürde missachtet und andere Menschen ausgebeutet und das werte ich als falsch. Was ist das Argument dafür?
Es gibt kein natürliches Argument dafür, aber es gibt ein Argument, wo dann die Politik, finde ich, wieder auch diese Form von Objektivität unterstützt, dass eben mein oberster Wert ist, diese Ungleichheit zu kritisieren und eben für, also gegen Herrschaft anzugehen. Weil ich
das
glaube.
Das setzt aber wieder voraus, dass du eine Weltanschauung hast, eine Überzeugung hast, an deren Spitze das Ideal der Gleichheit steht. Es gibt auch Menschen, die haben das nicht. Ja. Die sehen Ungleichheit als was natürlich Gesetztes.
Also in dem Aspekt würde ich deinem Relativismus-Argument überhaupt gar nicht widersprechen, sondern eben wieder aber einführen, dass für mich quasi das höchste Ideal nicht irgendwie eine natürliche oder gottgegebene oder ewige Moral oder universelle Richtigkeit ist, sondern ganz konkret aus unserem partikularen, aus unserem geschichtlichen Zusammenhang ergibt sich für mich, und das ist eine Setzung, das ist etwas, was man nicht universell begründen kann. Für mich ergibt sich daraus die Verantwortlichkeit, Herrschaft zu bekämpfen und Privilegien zu bekämpfen und für eine herrschaftslose, gleichere Gesellschaft zu kämpfen, weil ich glaube, dass das wäre, was für die Menschen objektiv am besten ist und dass das ist, was es zu tun gilt. Und
das
für mich ist das die höchste Setzung. Und
das ist für mich das Kernargument.
Ich brauche dafür überhaupt gar keine natürliche Gültigkeit. Richtigkeit oder absolute Objektivität, sondern ich sage, aus meiner partikularen Situation sehe ich das als die Verantwortung von uns allen und sehe ich das als die Verantwortung aus unserer Geschichte, wenn man sich auch nur allein mal nur den Holocaust und den Zweiten Weltkrieg, den Nationalsozialismus anschaut, schaue ich mir das an und sage, meine Verantwortung, unsere Verantwortung ist es, gegen Herrschaft anzukämpfen, dafür zu kämpfen, dass sowas nicht mehr passieren kann. Und das sollte für mich sowohl Wissenschaft als auch Politik überdeterminieren. Das sollte für mich der selbstgesetzte höchste Wert sein und nur so geht meines Erachtens Demokratie. Wenn wir nicht Demokratie suchen in irgendwelchen universellen, politisch ewig gültigen Maßstäben, sondern ganz selbst aus unserer Praxis lebendig heraus entscheiden, so wollen wir das und dafür gilt es zu kämpfen.
Ja, finde ich sehr gut. Das heißt, die Relativierung findet ihren Ausweg nicht in der vermeintlichen Objektivität, sondern im Gegenteil, in der Subjektivität. Ja. Das heißt, die persönlich gewonnene Überzeugung ist die Relevanz meines Seins. Jetzt ist es aber so, dass sehr individuell entschieden wird, welcher Überzeugung ich anhänge. Ja. Oft wird das auch geformt, gesellschaftlich geformt. Oft ist es ein Aspekt von Zugehörigkeit, aber da will ich gar nicht rein. Sondern wesentlich ist für mich der Aspekt, Überzeugung, Weltanschauung sind etwas Subjektives. Und das heißt, wenn ich Überzeugung habe, dann werfe ich meine Überzeugung in die Waagschale und versuche eben, dadurch andere zu überzeugen. Da gibt es jetzt auch wieder diesen sehr despektierlich benutzten Begriff der Missionierung. Ja. Aber eigentlich ist das was zutiefst Abwertendes, was eigentlich sehr relevant ist, nämlich Überzeugung zu gewinnen und mit dieser Überzeugung den öffentlichen Raum zu betreten. Und basierend auf Evidenz, ich führe wieder das wissenschaftliche Weltbild ein, quasi diese Überzeugung zu untermauern und Leuten aufzuzeigen, das ist meine Überzeugung, das sind meine Erkenntnisse, ich halte es für sinnvoll, dies und jenes zu tun. Und dann in den Austausch zu kommen darüber, quasi, wie am Anfang gesagt, durch Widerspruch vielleicht eine Form von Wahrheit zu finden. Ja, das setzt aber voraus, und das scheint mir in unserer Zeit halt ein bisschen verloren gegangen zu sein, dass wir, und das hast du wunderbar beschrieben, eben nicht diese natürliche Setzung von Überzeugung suchen, das objektiv Richtige, sondern uns bewusst sind, dass es das objektiv Richtige nicht gibt. Wir sind Menschen, das heißt, wir sind Wesen innerhalb eines Systems. Das Bewusstsein trennt uns eigentlich schon von dem Ganzen. Das Bewusstsein, die Analyse, es zu betrachten, setzt uns schon quasi unabhängig von dem Vorgang des einfach Seienden. Und wenn wir uns durch unser Bewusstsein eine Überzeugung aneignen, ist das was zutiefst Subjektives und somit nicht Universelles. Und insofern könnten wir uns eigentlich auch auf die Ebene begeben, uns auf Augenhöhe zu begegnen und den Diskurs zu suchen und Überzeugungen auszutauschen und so vielleicht den Weg zu finden, der für uns als Gesellschaft oder für uns persönlich am besten funktioniert.
Ja, was mir hier allerdings noch ein bisschen fehlt, ist eben die Ebene der Gesellschaft. Weil ich finde, auch wenn es stimmt, dass quasi auch unabhängig von diesem natürlich universellen Ideal der Moralität, ich mir quasi selbst setze, dass die Bekämpfung von Herrschaft, die Bekämpfung von Ungleichheit, die Herstellung von gerechteren und nicht entfremdeten autonomen gesellschaftlichen Verhältnissen für mich der höchste Wert ist, den ich nicht aus einer universellen Moral ableite, ist es trotzdem, finde ich, nichts, was ich aus meiner reinen Subjektivität heraus mache. Also den Beisatz, den du eben so klein gesagt hast, so im Sinne von, natürlich ist die subjektive Meinung auch immer geprägt, darauf willst du aber gar nicht zwingend hinaus, darauf will ich aber hinaus, denn ich finde, dass das Entscheidende ist.
Aber weil es deine Überzeugung ist.
Es gibt aber für mich eine Objektivität, die in der gesellschaftlichen Schöpfung drin liegt, die eben dann doch wieder relevant ist und die über eine rein subjektive Setzung hinausgeht, weil...
Das lässt sich sehr schwer verargumentieren. Ich bin gespannt, wie du es tust.
Ich finde nicht, dass sich das schwer verargumentieren lässt, weil die gesamte Gesellschaftstheorie und die Sozialphilosophie sich ja nur damit beschäftigt, diese Dimension zu interpretieren, und das finde ich total wichtig und richtig. Denn die Haltung zu sagen, dass zum Beispiel, dass Menschen, die hierher gekommen sind, die geflüchtet sind, dass die ein Problem sind für unsere Gesellschaft, dass die irgendwie Krisen erzeugen und dass wir die nur abschieben müssten, damit dann alles gut ist, die ist meines Erachtens ganz klar, und das kann man, finde ich, wissenschaftlich objektiv oder philosophisch objektiv reflektieren, ein Resultat von Unterdrückungsmechanismus, ein Resultat von Verblendung und Ideologie, ein Resultat von Rassismus. Man kann anschauen, woher der Rassismus kommt. Man kann sich ganz genau anschauen, wieso in Deutschland in genau dieser Zeit jetzt wieder so ein faschistischer Turn passiert. Man kann reflektieren, wieso zum Beispiel Menschen, die unterdrückt werden, denen es schlecht geht, die dann mit einer bestimmten Form von Medium und Medienkonsum konfrontiert sind, dass die dann quasi wieder den Ausländer oder die sowieso schon schlecht gestellten Menschen nutzen, um ihre Wut darauf zu projizieren, anstatt eben die zu bekämpfen, von denen sie eigentlich unterdrückt werden. All diese Sachen kann man nicht nur als eine subjektiv-politische Setzung, sondern objektiv beobachten anhand dessen, was passiert. Und genauso kann man objektiv die Herrschaftsstrukturen, die es gibt, reflektieren. Man kann objektiv reflektieren, wieso es solche Institutionen wie Männlichkeit oder Weiblichkeit gibt, welche Herrschaftsfunktionen die einnehmen. Und dann kann man ausgehend von dieser philosophischen Auseinandersetzung damit eine Entscheidung treffen, wie man sich wünschen würde, dass die Gesellschaft sich entwickelt und welche politischen Positionen eigentlich nur ein Resultat von einem gesellschaftlichen Verblendungszusammenhang sind. Weil die Alternative, die man zu diesem Konzept hat, was durchaus auch Gefahren hat, weil man sich quasi über das einzelne Bewusstsein der Menschen hinübersetzt und quasi sagt, dein Bewusstsein ist verblendet, das ist natürlich eine Gefahr, die daraus entsteht. Aber die Alternative wäre ja zu sagen, Menschen, die sagen, Geflüchtete sind eigentlich nur unser Problem und die nehmen uns die Arbeitsplätze weg, die ist erkenntnistheoretisch und auch demokratietheoretisch genauso viel wert, wie die Perspektive zu sagen, irgendwie, eigentlich sind das alles Unterdrückungszusammenhänge und wir sollten gegen die, die uns wirklich ausbeuten, gemeinsam kämpfen, dass diese Perspektiven einfach nur beide subjektiv sind und nicht beide auch eine Relation zu einem objektiven Wahrheitszusammenhang haben, wovon die eine wahr ist und die andere falsch, halte ich auch für wahnsinnig gefährlich und falsch.
Ja, da hast du vollkommen recht. Allerdings habe ich tatsächlich auch ein bisschen Schwierigkeiten mit diesem Objektivitätsanspruch, weil das natürlich auch immer ineinander wirkt und doch auch Resultat subjektiver Anschauungen ist. Diese Vorgänge auf eine bestimmte Art und Weise auszudeuten, hat ja dann auch wieder mit einer Anschauung zu tun. Wenn deine Anschauung zugrunde liegt, Gleichheit und quasi ein herrschaftsloses gesellschaftliches Gebilde, das in erster Linie auf Solidarität fußt und auf Kooperation, ist quasi für uns als Menschen zielführend. Demgegenüber steht dieses Konzept von konservativen, rechten Ideologien. Es wird immer Gewinner und Verlierer geben. Und wenn wir dieses kapitalistisch-liberale Konzept sehen, hat global gesehen es sehr vielen Menschen eine Verbesserung ihrer Lebensverhältnisse gebracht, anderen natürlich nicht. Aber es ist eine Illusion, davon auszugehen, dass es allen gleich gut geht. Und je nachdem, welches Konzept man da verfolgt, deutet man dann natürlich bestimmte Aspekte, bestimmte Verhaltensweisen, bestimmte Geschehnisse aus. Es gibt natürlich einen Unterschied, da stimme ich dir vollkommen zu, dass bestimmte Arten und Weisen, auch wieder durch so eine relativistische Form von Betrachtung der Ereignisse. Schaue ich so richtig drauf oder schaue ich so richtig drauf? Quasi das Bemühen der Reflexion von Geschehnissen. Das wird ja eigentlich schon als was Linkes abgetan. Ja. Ist was anderes, als die Geschehnisse nur dahingehend zu deuten, wie ich damit ein gesellschaftliches Narrativ zugunsten des politischen Geländegewinns oder des persönlichen Vorteils erzielen kann. Das macht natürlich einen gewichtigen Unterschied.
Ja.
Ja. Kommt aber mit derselben Sprache, mit demselben Terminus daher. Und es ist halt bisweilen sehr schwer, das zu entschlüsseln, ob jemand diese Geschehnisse betrachtet, um tatsächlich faktisch zu sehen, welche Folgen hat das, wo kommt das her, wie ist das geschichtlich einzuordnen und wo kann das hinführen, als jemand, der schaut, ah, okay, da sehe ich was, wenn ich das jetzt benutze für dies und jenes, dann kann das einen Vorteil für wieder was anderes
aber
bringen. Gell?
Da würde ich halt sagen, dass, und das ist vielleicht auch ein provokanter Claim, aber ich würde sagen, die Wahrheit ist an der Stelle, also die Wahrheit über unsere gesellschaftlichen Verhältnisse ist ein emanzipatives, wenn man so sagen will, linkes oder zumindest in meinem Verständnis linkes Modell. Weil die Wahrheit über die gesellschaftlichen Verhältnisse auszusprechen, ist für eine rechte konservative Ideologie tödlich.
Weil unerheblich, weil die rechte Ideologie wird immer ins Zentrum setzen, ich bin ein Individuum und ich habe das Recht zu schauen, wie weit ich als Individuum komme. Fertig.
Ja, aber das hat mit Wahrheit ja überhaupt nichts zu tun.
Das hat erstmal mit Wahrheit.
Also es ist ja kein Wunder, dass Margaret Thatcher gesagt hat, there is no such thing as society. Also für die konservative rechte Ideologie braucht es überhaupt gar keinen Begriff der Gesellschaft, weil eben Individualität so zentral gestellt wird. Gesellschaft ist dann irgendwie sowas Komisches, Abstraktes oben drüber, hat dann irgendwie was mit dem Staat zu tun oder was auch immer. Aber ich finde, das, was am allermeisten mit Wahrheit und Erkenntnis zusammenhängt, ist eine Reflexion auf Gesellschaft als unser überindividuelles Verhältnis, als das, was unsere Individualitäten erst zu denen macht, die sie sind, als das, was eben ein herrschaftliches Gebilde bei uns ist, was Entfremdung erzeugt bei uns, diese ganz tiefen Fragen, wer sind wir, was machen wir hier auf dieser Welt, wo treiben wir hin, was gibt uns Sinn? Das sind alles Fragen, die uns die Gesellschaft beantwortet.
Was ist das richtige Handeln?
Was ist das richtige Handeln? Das sind nämlich alles eben Fragen, die nicht von einer universellen Standpunkt beantwortet werden, sondern von unserer konkreten Gesellschaft. Mhm. Und wer sich über diese konkrete Gesellschaft gar keine Gedanken macht und so tut, als könnte er fernab davon ganz neutral, eben relativistisch, weil es diese universelle Moral nicht mehr gibt, entscheiden irgendwie, das mache ich oder das will ich, der ist meines Erachtens verblendet und beschäftigt sich nicht mit dem, was uns wirklich ausmacht. Und ich finde, das ist ein entscheidender Unterschied in der Betrachtung einer zum Beispiel rechten Ideologie und einer, linke Ideologien können auch ziemlich schwachsinnig werden. Ich verwende das jetzt immer so polar, aber eigentlich ist auch Linkes öfter mal Schwachsinn. Aber ich meine eher eben diese gesellschaftskritische Theorie, die sich interessiert an gesellschaftlichen Wahrheiten, an Objektivitäten, die nicht universell sind, sondern sich aus unserem gesellschaftlichen Zusammenhang schöpfen und sich diesbezüglich dann fragen, wie könnten wir in diesen Verhältnissen, die wir gesellschaftlich geschaffen haben, dem Willen der Menschen, die gerade unterdrückt werden, die beherrscht werden, also eigentlich dem Willen der Mehrheit der Menschen gerecht werden. Das ist für mich die Frage, die politisches und auch wissenschaftliches Handeln antreiben sollte. Und wenn man demgegenüber aber eine falsche Relativität setzt, die eben aus diesem liberalen, repräsentativ-demokratischen Modell folgt, finde ich, begeht man einen großen Fehler. Weil man dann denkt, man wäre für Gleichheit und Gerechtigkeit, man nimmt aber einfach nur die Individuen und die Welt, wie sie gerade ist, total durchsetzt von Herrschaft, total durchsetzt von Verblendung und tut so, als wäre eine Anhäufung dessen, was irgendwie diese verblendeten und herrschaftlich beherrschten Menschen inklusive mir selbst wollen, als wäre das der wirkliche Wille der Menschen. Und man tut so, als wäre eine wissenschaftlich neutrale Beobachtung dieser zutiefst entfremdeten und verblendeten Welt eine, die irgendwelche Wahrheiten für sich schöpft. Und ich finde, das ist ein folgenschwerer Fehler. Ich finde, sowohl Politik als auch Wissenschaft müssen mit dieser herrschaftskritischen Reflexion der Gesellschaft verbunden werden und dann in ein Modell überführt werden, was Demokratie und Autonomie und auch Erkenntnis erst wirklich möglich macht in einer herrschaftsfreien Welt.
Ja, wobei deine Argumentation aus meiner Sicht auch wieder aufzeigt, wie das so ineinander fließt. Ja? Überzeugung und Evidenz. Ja? Und das lässt sich auch nie wirklich trennen. Ich würde halt sagen, dass diese Form der Wahrheitssuche, der Suche nach dem richtigen Handeln, etwas universell zu setzen, ist ja die Suche danach, das gesellschaftlich zu legitimieren. Wir als Gesellschaft haben auf eine bestimmte Art und Weise zu handeln. Wenn ich das nur persönlich mache, ist es halt eben die subjektive Überzeugung. Ja? Und diese Art und Weise, Überzeugung durch Reflexion, durch Relativierung von Standpunkten, durch die Suche nach Evidenz, ist ein defensiver Vorgang. Und aus meiner Sicht, diese, nennen wir es rechts, ja, ich finde das ein bisschen stereotyp an der Stelle, aber nennen wir es rechts, diesem Aspekt, ich bin jetzt und nehme die Verhältnisse, wie sie sind und gehe einfach voran. So dieser Aspekt von Dominanz, den du dann natürlich auch durch was Herrschaftliches beschreibst, denn Dominanz hat sich in unserer Welt zu etwas Herrschaftlichem herausgebildet. Aber diese Dominanz zu sagen, wird gern Männern zugeschrieben, aber ich meine das jetzt gar nicht so männlich stereotyp, sondern die Dominanz einfach mit den gegebenen Verhältnissen voranzuschreiten und zu gucken, wie weit ich komme. Wie nutzt es mir am meisten, meiner Familie am meisten, meiner Bubble am meisten, meiner Community am meisten, uns allen am meisten? So, diese Idee.
Das ist ja aber zutiefst Linkes.
Und damit marschiere ich jetzt einfach voran, ohne zu hinterfragen, wo kommt das geschichtlich her? Ist das gerechtfertigt? Darf ich das? Sollte ich das nicht? Ist das wahr? Ist das falsch? Arbeite ich hier mit dem Mittel der Manipulation, der Lüge? Alles so Aspekte, die quasi jemand wie ich, der Werte wie Gerechtigkeit, Wahrhaftigkeit, Durchdringung und sowas halt für seine Überzeugung braucht, in die Defensive gerät gegenüber dem, der das nicht braucht. Und deswegen handelt dann eine herrschaftliche Klasse, die im Prinzip nicht bereit ist, bestimmte Aspekte mitzureflektieren, einfach sehr dominant. Sie geht einfach voran. Während wir dann bisweilen, Leute wie ich, dann da drauf gucken und denken, ah, okay, das muss ich jetzt auch mitreflektieren. Die handeln an der Stelle jetzt so und so. Und bis ich dann geeignet darauf reagiere, sind die mit ihrer Dominanz schon wieder drei Schritte mit ihren 7 Meilenstiefeln vorangeschritten.
Ja. Das stimmt total und verweist für mich auf ein spannendes Problem. Und zwar, dass ich sagen würde, dass die Linke demgegenüber zu sehr in den liberalen gegebenen Maßstäben mitspielt. Weil ich finde, wir brauchen auch eine Linke eigentlich, die viel dominanter auftritt, weil das, was für mich die Linke gegen die linke Dominanz diesbezüglich, die ist ja, also ich meine, schauen wir mal ins vergangene Jahrhundert.
Aber wir Linken machen uns dann kurz und klein gegenseitig. Weil eine linke Dominanz bedeutet dann nämlich auch, bestimmte Aspekte nicht zu reflektieren, sondern seiner Überzeugung zu folgen und Raum einzunehmen. Ja. Und dann kommt der nächste Linke und sagt, du nimmst hier jetzt einfach Raum ein, das ist ja wohl die Höhe.
Ja, dann schauen wir uns mal die Geschichte des letzten Jahrhunderts an, wo genau das passiert ist. Da gab es eine dominante Linke, die gesagt hat, hier irgendwie Kaiserreich und was weiß ich, das ist ja alles Schwachsinn, das brauchen wir nicht, wir brauchen eine linke Revolution. Dann haben sich in Deutschland direkt mal, die SPD hat sich mal 4-mal gespalten, dann gab es noch die Sowjetunion, die eine ganz andere Position hatten, die haben sich alle gegenseitig die Köpfe eingeschossen und dann ist es auch wieder zu so einem Terrorregime im Endeffekt ausgeartet, was sich da in der Sowjetunion durchgesetzt hat. Also dieses Spiel ist schon wahnsinnig kompliziert auf jeden Fall, Weil wir genau da ja eigentlich eine Linke sehen, die eben gesagt hat, auch inspiriert von Marx, der ja diese gesellschaftliche Objektivität und diesen Herrschaftsaspekt, den ich jetzt auch im Podcast sehr stark gemacht hat, eben ja eigentlich mit ins Leben gerufen hat, zu sagen, eben, wir sind nicht nur eine subjektive politische Bewegung, wir haben auch eine gesellschaftlich objektive Wahrheit in der Hand. Auch das hat sich dann total verselbstständigt. Auch das hat dazu geführt, dass eben so sehr dominant aufgetreten wurde und eben so ein diktatorisches Regime aufgestellt wurde. Also auch das hat auf jeden Fall so seine Tiefen und seine Gefahren. Aber ich würde sagen, im Endeffekt wäre ja das Ziel irgendwie halt nicht in so eine Relativität zu verfallen, in der man so tut, als wäre die Welt, in der wir jetzt schon leben, irgendwie die, in der Individuen sich komplett frei ihre Meinung entwickeln können und dann davon ausgehend abstimmen, so wie wir es in unserer repräsentativen Demokratie haben, wo einerseits eben doch immer wieder die Herrschenden gewinnen und andererseits sich dann doch auch wieder, wie die Geschichte zeigt, immer wieder so rechte und faschistische Kräfte, die eben so dominant auftreten, dann durchsetzen, wenn es den herrschenden Eliten in den Kram passt, sondern eben endlich mal einen Weg zu finden, in denen die linken Kräfte auch klar für ihre gesellschaftliche Vision und für die Wahrheiten, die sie auch in ihrer Bekämpfung der Herrschaft innehaben, eintreten können, dabei aber eben gemeinschaftlich verfahren können, ohne dass sich wieder so einzelne diktatorische, dominante HerrscherInnen irgendwie da durchsetzen. Aber das ist natürlich ein sehr großes Problem.
Es ist eine Herausforderung. Und da, an der Stelle, möchte ich tatsächlich auch mal das hohe Lied auf den Liberalismus singen.
Ja.
Denn der Liberalismus, bei aller Kritik an der Überhöhung des Individuums, dadurch, dass der Liberalismus zum Ziel hat, dass jedes Individuum die gleichen Rechte hat, entbehrt der Tendenz zum Totalitarismus. Das heißt, wenn wir den Liberalismus komplett aufgeben und dann wieder der Idee des Allgemeingültigen für die Gesellschaft universell oder zumindest für die Menschheit universell Richtigen suchen, dann ist wieder die Tendenz zum Totalitarismus gegeben. Sowohl links als auch rechts.
Genau.
Und deswegen ist es wichtig, die liberale Idee aus meiner Sicht mit dem Aspekt der Kooperation zu verbinden.
Also ja, ich finde deine Kritik total richtig. Ich würde halt sagen, für mich ist das absolut entscheidende Moment das Demokratische. Weil die Sowjetunion zum Beispiel, also der Realsozialismus, wie er sich dann entwickelt hat, hat ja sowohl Liberalismus als auch Demokratie abgeschafft. Und es eben durch diesen Glauben, also da wurde eben diese marxistische Theorie ja selbst wieder zu einer Ideologie. Die marxistische Theorie, die gestartet war in einer Kritik am Universalismus, die eben gestartet war mit genau dieser Argumentation, wir partikular aus unserer lebendigen geschichtlichen Situation erkennen Ungleichheitsverhältnisse, objektive Verhältnisse der Herrschaft und aus denen befreien wir uns jetzt. Und deswegen setzen wir uns auch über das ungerechte System der Monarchie und so hinaus und etablieren jetzt eine freie demokratische Gesellschaft in dem Sinne, dass es keine Herrschaft mehr gibt. Selbst diese absolut auf die Abschaffung der Herrschaft und Emanzipation ausgerichtete Theorie wurde dann zu so einem Dogma, zu einer Ideologie, die über Demokratie und Liberalismus stand, weil quasi gesagt wurde, okay, wir Linken, wir wissen, wie es auszusehen hat, ihr habt alle keinen Plan und wir führen euch jetzt dahin. Und das ist für mich ein radikal totaler Fehler und das darf auf keinen Fall passieren. Und so tendiert dann auch die linke Ideologie in ihrer Abkehr vom Liberalismus und von der Demokratie zum Totalitarismus. Und für mich ist aber der Liberalismus und der Individualismus so sehr verknüpft mit der kapitalistischen Gesellschaft, so sehr verknüpft mit den falschen Herrschaftsmechanismen, dass ich sagen würde, klar, wir brauchen auch einen erweiterten Liberalismus in der befreiten Gesellschaft, also die Form von Menschenrechte, die Versammlungsfreiheit, Pressefreiheit, all diese Momente, die finde ich noch viel radikaler umgesetzt werden müssen.
Sexualität zu leben,
genau,
wie es mir passt.
Genau, genau. Geschlechtsidentität zu leben. Also diese Liberalität möchte ich natürlich behalten, aber noch viel wichtiger empfinde ich die Demokratie. Denn ich glaube, das absolute Ziel sollte ja sein, dass dieser vermeintliche Wille, den die linken kritischen GesellschaftstheoretikerInnen quasi entgegen unseren gegenwärtigen Verhältnissen in diesen finden, also Herrschaft, Entfremdung, diese Aspekte, die quasi problematisch sind und die wir überwinden müssen, die zu überwinden in einer Gesellschaft, in der die Menschen aber trotzdem demokratisch mitgestalten können. Also das Ziel sollte ja sein, quasi diesen allgemeinen Willen, den die GesellschaftstheoretikerInnen in der Gesellschaft sehen, die quasi sowas interpretieren wie hier, guckt euch doch mal an, eigentlich sind das voll die Herrschaftsverhältnisse, eigentlich würde es doch Männern und Frauen guttun, das Patriarchat zu überwinden, weil wir alle darunter objektiv leiden. Eigentlich wäre es doch für uns alle besser, keine Klassen zu haben, wenn alle dasselbe verdienen könnten und so weiter und so fort, wenn wir Arbeit rational und frei entscheiden und verteilen würden. Wenn wir diese ganzen Verblendungszusammenhänge durchschauen, sollte das ja aber nicht sein, was dann eine Elite den anderen aufzwingt und wieder nur in neue Verblendungszusammenhänge führt, sondern es sollte etwas sein, was wir gemeinsam als demokratisches Projekt vollziehen. Dass wir ein Projekt erarbeiten, in dem nicht nur die Linken irgendwie, die das erzählt haben, dann in die Aggressivität gehen, in die Aktion gehen und das allen anderen aufzwingen, sondern es muss eine Bewegung sein, die aus der Gesellschaft als Ganzer resultiert und dann auch ein politisches System umsetzt, in dem alle Menschen beteiligt sind. Das sollte für mich das Ziel sein. Und da geht es dann für mich für eine Vereinigung quasi der Objektivität unserer Verhältnisse mit einer immer wieder erneuten Umsetzung dieser Verhältnisse durch die Menschen selbst.
Ja, das klingt alles sehr gut und das kann ich auch nur unterstreichen. Nur ist der Mensch halt leider einer, der nicht wartet mit seiner Emotionalität, bis bestimmte Aspekte gelebt wurden, um dann zu schauen, wie fühlt sich das an, sondern der Mensch ist erstmal begierig, weiß ich nicht, aber so gestrickt, dass das Gefühl erstmal so eine Sogwirkung hat. Ja, also ich will erst das gute Gefühl.
Ja.
Und nicht, ich will erst die richtige Handlung. Was wir schon dadurch erkennen, wenn ich weiß halt, es tut mir gut, wenn ich ins Gym gehe und da trainiere. Ja. Und vorher denke ich mir, ich habe überhaupt keinen Bock drauf. Ja. Und danach weiß ich, wie gut es mir getan hat.
Ja. Ja.
Und deswegen ist es oft, es ist ein sehr triviales Beispiel, aber du weißt, was ich sagen will. So schwer für eine Gesellschaft zu sagen, wir probieren eine bestimmte Art, miteinander zu interagieren aus. Und zwar konsequent. Ja. Und entscheiden dann, fühlt sich das richtig an, kommt was dabei raus, womit wir uns identifizieren können. Ja. So dieses, ich lasse mich erstmal ein, ist auch wieder ein Aspekt, der sehr sensiblen und fragilen Mechanismen unterliegt. Ja. Welche Menschen sind mir wichtig? Auf welche Informationen vertraue ich und sowas? Ja. Insofern ist es schon richtig, bestimmte Modelle zu propagieren, die sinnvoll klingen für meine Ohren, wo ich denke, ja, das wäre ein richtiger Weg. Aber wie bekommst du die Menschen dazu, zu sagen, darauf lasse ich mich erstmal ein und erst, wenn wir ein Stück Weg gegangen sind, entscheide ich, ob das richtig ist. Eigentlich was durch die Form von Gesellschaft, die wir jetzt gebaut haben, bestimmte Wahlperioden, bestimmte Wege, die zu gehen sind, ja tatsächlich sogar gut möglich wäre. Aber dann ist halt auch wieder die Form, der Art, wie wir hier politischen Geländegewinn erzielen, eine Form von Emotionalisierung. Und zwar die Leute zu emotionalisieren, bevor sie überhaupt offen sind, sich auf bestimmte Aspekte einzulassen. Und das verunmöglicht dann halt auch Abweichung von Norm. Das heißt, dass dieser Aspekt Menschen überhaupt an den Punkt zu bringen, zu sagen, lasst es uns mal anders probieren, ist ein sehr herausfordernder Vorgang. Oft setzen sich die Kräfte durch, die teilweise auch mit Gewalt Menschen im Vorfeld emotionalisieren, die dadurch dann bereit sind, für diese Form von Überzeugung, die oft mal nicht mal die eigene ist, tatsächlich alles zu geben. Ja. Und alles zu riskieren sogar.
Ja, und an der Stelle würde ich halt eben sagen, dass ich sagen würde, dass genau aus diesen Prozessen ich unser politisches System für unmöglich halte, eine solche wünschenswerte Veränderung durchzuführen, weil ich eben sagen würde, unser gesellschaftliches und politisches System arbeitet in den Diensten der Herrschaft. Und sobald irgendwie unser politisches System auch darauf zuzielen würde, eine Emanzipation, Abwesenheit von Herrschaft irgendwie, egal ob sie patriarchal oder klassistisch oder wie auch immer ist, sobald eine derartige Veränderung im Raum steht, ist unsere Gesellschaft schon wieder dabei, sich zu faschisieren und die Herrschaft auf eine andere Art und Weise
ganz,
zu sichern.
Ganz konkret kann man das ja tatsächlich an diesem Fall Habeck sehen. Ne?
Ja.
Ich finde das so, so typisch, dass da jemand in der Politik ist, der tatsächlich die Bereitschaft mitbringt, Konsens zu suchen, die Kräfte, die in unserer Gesellschaft wirken, zusammenzuführen, aber mit der Idee, ein Stück weit Gleichheit herzustellen. Herrschaft nicht abzuschaffen, so mit der Agenda ist er nicht angetreten, aber zumindest ein Stück weit zu überlegen, wie sie denn zu überwinden ist. Vielleicht sogar nur mit der Idee, sich Gedanken zu machen, wie sie vielleicht überwunden werden könnte. Und schon dieser Konjunktiv hat dazu geführt, dass die ganzen herrschaftlichen Verhältnisse ihn kurz und klein gehäckselt haben.
Ja.
Ich meine, da kann ich auch beispielhaft halt die Wiebke Winter, die in der CDU für Klimapolitik zuständig ist, sagt, auch der CDU ist Klimapolitik wichtig. Aber wir müssen das ein bisschen unterm Deckel machen. Wenn wir das so äußerlich propagieren, dann machen wir die Grünen stark. Super. Was propagieren die CDU äußerlich massiv? Migration.
Ja.
Dieser Logik folgend, ja. Wer wird dadurch stark? Also finde ich total
krass. Das ist so crazy. Das ist absolut crazy. Und ich finde, danke dir, dass du das jetzt gerade eingebaut hast, weil das ist ein optimales Beispiel dafür. Und ich finde, das fasst so super zusammen, was gerade passiert und was eben der konservativ-rechten Klasse. Im Zweifel ist es ihnen lieber, wir machen wieder Faschismus, als das auch nur minimal von einer Partei, die mir ja auch noch viel zu wenig radikal ist.
Ja.
Viel zu herrschaftlich ist, dass Wärmepumpe in den Keller gestellt wird. Sagen wir es mal so. Das ist, also dass irgendwie durch den Wärmepumpen- und Fleischdiskurs vielleicht paar Fabriken da weniger Umsatz machen.
Und da wird dann
machen.
Auch wieder der Bock zum Gärtner gemacht.
Das ist so crazy.
Weil dieser Aspekt Wärmepumpe zeigt dann ganz deutlich, dass das Herrschaftssystem den anderen Herrschaft unterstellt und sie für eine Form von Herrschaft, die ihnen unterstellt wird, brandmarkt.
Ja.
Die wollen euch nötigen. Die wollen an die Macht, um euch zu zwingen. Ja? Und
sagt die Partei, die seit 80 Jahren an der Macht ist. Und mal weg von dieser wahnsinnig deprimierenden Tagespolitik, die man ja eigentlich, finde ich, fast nur noch mit Zynismus betrachten kann. Aber wir versuchen ja hier zumindest das Beste draus zu machen und ein bisschen gesellschaftspolitische Erkenntnis draus zu gewinnen. Aber in jedem Fall ist für mich das der ultimative Beweis, wieso wir in diesen Verhältnissen so entfremdet und herrschaftsförmig, wie wir sind, nicht diese Lösung zu erwarten haben, weswegen ich auch eben diesen Relativismus, den unsere liberale politische Demokratie und auch unsere Wissenschaft zuweilen halt kritisiere, weil ich sagen würde, sie steht immer in letzter Instanz in den Diensten der Herrschenden, weswegen ich sagen würde, das, worauf man vertrauen sollte, ist das Empfinden, was die Menschen haben. Und ich finde, es kann sein, dass wir da in einem Dilemma sind und dass wir das nicht aufgelöst bekommen, dass die Verhältnisse uns da irgendwie an ein Ende führen. Aber wenn man mal konkret sich mit den Menschen unterhält, fernab des politischen Systems jetzt, und sie auf bestimmte Unterdrückungsverhältnisse aufmerksam macht, dann ist es ja schon so, dass Menschen auch dieses objektive Leid mit den Verhältnissen spüren. Also wir brauchen natürlich überhaupt nicht über queere Menschen, Frauen oder kolonialistisch unterdrückte Menschen sprechen, die natürlich spüren, dass es da eine Unterdrückung gibt, die es aufzuhören gilt. Aber selbst wir herrschaftlichen Menschen, selbst noch Menschen wie wir, die wahnsinnig privilegiert sind, leiden ja, selbst wenn wir die politischen Verhältnisse mal weglassen, einfach objektiv unter bestimmten Dingen. Vereinsamung, alles wird immer teurer und so weiter. Ganz viele klassistische Menschen, die unterdrückt werden in Deutschland, die jetzt irgendwie die AfD wählen, vielleicht auch an vielen Stellen, wo wir uns in der politischen Diskussion total aneinander vorbei diskutieren würden, wo wir uns vielleicht an die Gürtel gehen, wenn ich dann doch ganz ab und an mal mit so Menschen zu tun habe und ich spreche mal wirklich einfach über das, was sie beschäftigt und was mich beschäftigt. Auch da ist dieses objektive Leid da, weil es eben diese gesellschaftlichen Wirklichkeiten und Wahrheiten gibt. Die Gesellschaft ist kein Raum voller völlig freier Individuen, die sich irgendwie dann zufällig begegnen, sondern die Gesellschaft ist ein Zusammenhang, der gemeinsam Wahrheit produziert und schöpft, und wir müssen es schaffen, diesen Zusammenhang irgendwie gemeinsam in authentischen Diskurs miteinander zu bringen, und dann würden wir, glaube ich, auch relativ schnell dem Phänomen Herrschaft den Garaus machen, weil wir ja alle eigentlich darunter leiden. Das Problem ist wirklich dieser ideologische Verblendungszusammenhang, der durch einen anderen politischen Kontext gelöst werden muss.
Ja, wenn du mir ein Schlusswort gestattest, würde ich unbedingt jetzt quasi vom Gesellschaftlichen nochmal aufs Persönliche gehen. Aus meiner Sicht ist das Konkrete, was zu tun ist, was wir uns leider zu wenig trauen, die subjektive Überzeugung, die wir gewonnen haben, auf eine respektvolle Art den anderen gegenüber in die öffentliche Debatte zu bringen. Sehr viele Menschen denken, ich fühle mich dem ohnmächtig ausgeliefert, was soll ich da sagen? Ich sehe halt so, dass ich durchkomme. Andere sind total aufgepeitscht und kommen in die öffentliche Debatte durch einfach einen sehr hohen Erregungszustand. Aber für ganz wesentlich für einen gesellschaftlichen Progress halte ich, dass Menschen den Mut haben, zu ihren Überzeugungen zu stehen und sie in die öffentliche Debatte zu bringen. Und wenn wir das alle mit dem Respekt machen, dass es auch eine andere Überzeugung gibt, die mir dann Widerspruch gibt und ich aus diesem Widerspruchsgedanken aber keinen persönlichen Angriff werte, sondern die Chance, in den Diskurs zu kommen, dann ist auch die Möglichkeit zu gestalten gegeben. Da findet der Gestaltungsraum statt. Und ich möchte quasi nicht nur die Menschen um mich rum, sondern auch mich selbst, das trifft genauso für mich selbst zu, ermutigen, für meine Überzeugungen zu gehen und sie in den öffentlichen Raum zu bringen und mich dadurch zum Diskurs, zur Debatte anzubieten.
Ja. Finde ich ein super Schlusswort, und ich würde einfach nur noch ganz kurz ergänzen und auch sich verletzlich zu zeigen. Mhm. Und solange der Rahmen das natürlich zulässt und das ein Safe Space ist, auch das eigene Leid und die eigenen Krisen zu teilen.
Ja. Danke dir.
Ich danke dir.
Dann noch einen schönen Geburtstag.
Vielen Dank. Es war eine schöne Geburtstagsepisode. Hat mich gefreut.
Ja, mich auch. Bis dann.
Der zwiespältige Charakter des gesellschaftlichen Ganzen in seiner aktuellen Gestalt entwickelt sich bei den Subjekten des kritischen Verhaltens zum bewussten Widerspruch. Indem sie die gegenwärtige Kultur als Produkt menschlicher Arbeit erkennen, als die Organisation, die sich die Menschheit in dieser Epoche gegeben hat und zu der sie fähig war, Identifizieren Sie sich selbst mit diesem Ganzen und begreifen es als Willen und Vernunft. Es ist Ihre eigene Welt. Zugleich erfahren Sie, dass die Gesellschaft mit außermenschlichen Naturprozessen bloßen Mechanismen zu vergleichen ist, weil die auf Kampf und Unterdrückung beruhenden Kulturformen keine Zeugnisse eines einheitlichen, selbstbewussten Willens sind. Diese Welt ist nicht die Ihre, sondern die des Kapitals. Jene Identifikation ist daher widerspruchsvoll. Ein Widerspruch, der alle Begriffe der kritischen Denkart kennzeichnet. So gelten ihr die ökonomischen Kategorien Arbeit, Wert und Produktivität als das, was sie in dieser Ordnung gelten. Zugleich erscheint es als die gröbste Unwahrheit, die Geltung einfach hinzunehmen. Die kritische Anerkennung der das gesellschaftliche Leben beherrschenden Kategorien enthält zugleich seine Verurteilung. Dieser dialektische Charakter der Selbstinterpretation des gegenwärtigen Menschen bedingt letzten Endes auch die Dunkelheit der kantischen Vernunftkritik. Die Vernunft kann sich selbst nicht durchsichtig werden, solange die Menschen als Glieder eines vernunftlosen Organismus handeln. Max Horkheimer.